Deutschlandfunk, der Tag.
NRW ist Spitzenreiter, freue ich mich als Einheimische natürlich erstmal, wenn ich das lese, bis dann der zweite Teil des Satzes kommt. Spitzenreiter bei den Kosten für einen Pflegeplatz im Heim. 3.200 Euro zahlen Pflegebedürftige und ihre Familien da aus eigener Tasche dazu. Pro Monat muss eine alte Frau lange für stricken, hätte meine Oma wohl gesagt. Wer hat denn schon so viel Geld? Und wie lässt sich verhindern, dass Pflege im Heim eine Sache für die oberen 10.000 wird? Reden wir gleich drüber. Und ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich bin definitiv nicht bereit für eine neue Pandemie. Obervirologe Christian Drosten hat kürzlich davor gewarnt, weil das Vogelgrippevirus nicht mehr nur Vögel, sondern auch Säugetiere befällt. Dutzende Rinderherden in den USA zum Beispiel. Und inzwischen auch Menschen. Und andere namhafte Virologen stimmen Drosten dazu. Hier mal Martin Beer vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit in der Tagesschau.
Normalerweise sind Rinder für solche Viren nicht sehr empfänglich. Und es gab so etwas auch noch nicht. Deswegen schon diese erhöhte jetzt Aufmerksamkeit in Richtung dieser Situation und auch der ganz klare Hinweis aller Experten, diese Situation sollte auch gestoppt werden.
Stoppen, ja, okay, klar. Aber wie denn? Und passiert das auch? Und was, wenn nicht? Der Tag am 10. Juli 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Ich bin mal ein bisschen in diesem Internet zurückgescrollt. Alle paar Monate findet man da dieselben Meldungen. Spätestens im Juli, wenn die Ersatzkassen wieder neue Zahlen vorlegen. Und das seit Jahren. Die Pflege im Heim wird für Betroffene und ihre Familien immer teurer und teurer. Hier mal eine Angehörige in einer ZDF-Reportage aus dem vergangenen Jahr, die sich Sorgen um ihre Eltern macht.
Meine Eltern haben Demenz, sie bekommen das nicht mehr mit. Ja, aber ich glaube nicht, dass meine Eltern damit einverstanden ist, wenn sie 50 Jahre gearbeitet haben, anschließend zum Sozialfall zu werden.
Das ist eine Stimme von vielen, vielen, die die steigenden Kosten stemmen müssen. Volker Fintermeis jetzt in der Leitung. Volker, du bist im Hauptstadtstudio ja unser Experte für Gesundheit und Soziales. Zum Sozialfall werden, weil das Geld für den Pflegeplatz nicht reicht. Kommt das denn oft vor?
Ja, zumindest die Zahl der Fälle steigt, weil eben die Kosten für die Pflege, wenn man in ein Heim muss, deutlich steigen. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt ja insgesamt. Mittlerweile haben wir über 5 Millionen und 80% davon werden noch zu Hause gepflegt. Also da funktioniert das im Regelfall besser, auch günstiger. Aber wer ins Heim muss, und das sind ja die Zahlen, die der VDLK heute gerade vorgestellt hat, der muss immer tiefer in die Tasche greifen. Also da wird jetzt für das erste Jahr in einem Pflegeheim eine monatliche Beteiligung von 2.871 Euro pro Monat verlangt. Und das ist eine Steigerung um 211 Euro, die hier wieder stattgefunden hat, weil eben die Kosten in die Höhe gehen. Da kommen natürlich verschiedene Faktoren zusammen, Personalkosten und auch die Lebenshaltungskosten in den Heimen, die ja selbst getragen werden müssen. Und das geht dann schnell ins Geld, wenn das eine Person betrifft, wenn es zwei Personen betrifft, beispielsweise noch viel, viel stärker. Und das kann dann für manch einen dazu führen, dass man Sozialhilfe oder Bürgergeld wird beantragen müssen.
Aber warum muss man denn so viel selbst zahlen und eben nicht die Pflegekasse? Das wäre der Krankenkasse ein bisschen anders, ne?
Ja, aber der große Unterschied ist, die Pflegeversicherung wurde immer als Teilversicherung organisiert. Die deckt die medizinischen Leistungen ab, die erbracht werden. Also das, was konkret an Pflegetätigkeit erbracht werden muss für die betroffenen Personen, das ist durch die Pflegeversicherung abgedeckt. Aber alle anderen Faktoren, Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten, also die Gebäude, in denen man dann wohnt. Und der Eigenanteil bei der Pflege, das sind zusätzliche Personalkosten, die jetzt nichts unmittelbar mit den Pflegeleistungen zu tun haben, die müssen eben von den Versicherten bezahlt werden, weil wir eben das Prinzip der Teilkaskoversicherung, wenn wir das mal aufs Auto übertragen haben, also es werden eben nicht alle Kosten übernommen und die sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen und ein wichtiger Faktor ist natürlich auch die steigenden Personalausgaben für die Pflegeversicherung. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren die Diskussion, dass die Beschäftigten im Pflegebereich zu wenig verdienen, dass es da einen Abgang an Personal gibt und deswegen wurde ja der Pflegemindestlohn deutlich erhöht Und die Pflegekassen zahlen aber nur einen Teil dieser Erhöhung. Und all das Weitere muss eben jetzt von den Pflegebedürftigen selbst bezahlt werden. Das ist ein Anteil von 1.426 Euro im Monat, die da zusätzlich aufgebracht werden müssen.
Ja, bevor wir da vielleicht noch mal genauer auf die Gründe für die Kosten schauen und vielleicht darauf, was man denn dagegen machen kann, was da Lösungsmöglichkeiten wären, lass uns auch noch mal auf den Punkt schauen. Also wenn die eigenen Eltern zum Beispiel, wenn die das Geld jetzt nicht aufbringen können, dann werden sie entweder, wie wir es jetzt gerade auch in diesem kleinen O-Ton gehört haben, dann können die dann einfach zum Sozialfall werden. Oder auch Familienangehörige können ja verpflichtet sein zu zahlen. Wann und wie viel denn?
Ja, das wurde geregelt. Da gab es frühere schärfere Regeln, aber hier gab es eine Entlastung, die ist seit 2020 in Kraft. Das ist das sogenannte Angehörigenentlastungsgesetz. Die Politik findet da immer schöne Namen. Und da wurde geregelt, dass Kinder für ihre pflegebedürftigen Eltern nur dann Unterhalt zahlen müssen, wenn sie ein Jahresbruttoeinkommen von mehr als 100.000 Euro haben. Also da wird dann schon, gibt's schon eine große Karenzsumme, die dann in Kraft getreten ist, eben um die Angehörigen zu schonen, was die zusätzlichen finanziellen Leistungen angeht. Aber wer über 100.000 brutto im Jahr verdient, der muss dann schon für seine Eltern zumindest ein Stück weit gerade stehen.
Und dass das so teuer ist, das können wir ja mal ein bisschen aufdröseln. Du hast jetzt gerade als, sag ich mal, Mammutfaktor die Personalkosten angesprochen. Darüber reden wir ja fast täglich auch in Deutschland. Fachkräftemangel. Wie kriegen wir Menschen in die Pflege? Wir wissen, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Du hast die Zahl gerade genannt. Wie kriegen wir das hin, dass diese Kosten aufgefangen werden? Was wären da gute Lösungsmöglichkeiten?
Ja, da dreht sich die Politik ein Stück weit im Kreis, weil natürlich, wenn man sie komplett auffangen wollen würde, müsste man sowas wie eine Bürgerversicherung in der Pflege oder eine Vollversicherung in der Pflege einführen. Die wäre aber auch faktisch kaum zu bezahlen, weil es gibt einen ganz großen Unterschied zur Krankenversicherung. Bei der Krankenversicherung komme ich jetzt nur mit meinem speziellen Fall für einige wenige Tage in ein Krankenhaus oder muss vom Arzt behandelt werden. Das sind im Regelfall, wenn auch nicht günstige, aber überschaubare Kosten, je nachdem, wie kompliziert das Ganze ist. Hier geht es aber darum, und wir reden jetzt explizit über die Menschen, die in Alters- und Pflegeheimen leben, die leben da ein ganzes Jahr oder mehrere Jahre. Das heißt, die Kosten, die dort komplett anfallen für eben Unterkunft und Pflege, für die Gebäude, die dort vorhanden sind und eben für das Pflegepersonal, müssen getragen werden. Das heißt, die Summen, über die wir da reden, sind natürlich ungleich größer als bei der normalen Krankenversicherung. Und deswegen hat man damals auch gesagt, machen wir hier nur eine Teilversicherung. Wir decken nur die reinen Pflegekosten ab und alles andere müssen dann die Versicherten bzw. die Pflegebedürftigen selbst übernehmen. Das ist auch ein Grund dafür, weshalb ja beispielsweise 80% der zu Pflegenden immer noch zu Hause gepflegt werden, weil Menschen für sich diese Entscheidung treffen, bevor ich dieses viele Geld in die Hand nehmen muss, versuche ich doch lieber meine Angehörigen selbst zu pflegen, soweit das zumindest möglich ist. Oder man nimmt Pflegedienste in Anspruch, wenn es dann zu Hause schwieriger werden sollte. Und diese grundsätzliche Debatte, ich glaube, also da können wir schon davon ausgehen, dass am Ende niemand auf die Idee kommen wird, die Pflegeversicherung zu einer Vollkaskoversicherung zu machen, weil das schlicht von den Tarifen her kaum zu bezahlen wäre.
Steckt das auch dahinter, dass der Anteil, den man selbst bezahlen muss, steigt, auch wenn ja die Zuschüsse gleichzeitig steigen? Also da fragt man sich ja, was läuft da schief?
Naja, dass die Anteile so gestiegen sind, gibt es noch ein weiteres politisches Problem. Ein Anteil, den ich jetzt genannt habe, und den hatte mir heute Morgen auch Ulrike Elsner vom VDRK genannt, das ist die Vorstandsvorsitzende da, ist, dass die Länder sich bei ihren Investitionskosten deutlich zurückhalten. Es wurde ja auch vereinbart bei der gesetzlichen Reform, dass die Länder maßgeblich für die Investitionskosten in diesem Bereich, also für das, was man in die Pflegeheime selbst investiert, verantwortlich sind. Aber da gab es jetzt vor kurzem erst eine Untersuchung des IGES-Instituts, dass eben die Investitionskosten der Länder in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen sind. Und da gibt es auch ganz starke Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Die Spannbreite reicht beispielsweise von 560 Euro pro Pflegebedürftigen in Schleswig-Holstein bis zu 6 Euro in Brandenburg, oder Länder wie Rheinland-Pfalz und Sachsen stellen überhaupt gar keine Mittel zur Verfügung. Deswegen gibt es auch regional ganz starke Unterschiede bei den Pflegekosten. Und da ist eine politische Debatte, die wir auch von der Krankenhausreform kennen, dass die Länder überwiegend ihren Finanzierungskosten im Pflegebereich, aber auch im Gesundheitsbereich nicht in dem Maße nachkommen, wie sie das eigentlich müssten, weil sie dazu gesetzlich verpflichtet wurden.
Und NRW ist Spitzenreiter. Ich habe gelesen, 3.200 Euro zahlt man hier dazu als pflegebedürftiger Mensch oder Angehöriger.
Ja, aber das hat natürlich mit den regional unterschiedlichen Kosten zu tun. Ein Pflegeheim in der Provinz lässt sich meistens günstiger betreiben als ein Pflegeheim hier in Berlin oder in den Städten in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen steigen da die Kosten. Man braucht ein Grundstück, man braucht ein entsprechendes Gebäude, man braucht das Personal, für das mehr bezahlt werden muss. Also die Gesamtkosten sind regional wirklich stark unterschiedlich. Und das hat nun mal auch mit den Lebenshaltungskosten in den unterschiedlichen Regionen in Deutschland zu tun.
Jetzt gab es ja vor ein paar Tagen erst den Bericht der Bundesregierung, der im Kabinett behandelt wurde. Und da gab es auch eine ganz interessante Zahl, eine Umfrage unter Menschen hier in Deutschland. 3/4 glauben, dass sich, ja, und zwar schon in 10 Jahren, nur noch wohlhabende Bundesbürger eine gute Pflege leisten könnten. Da steckt ja eine Riesensorge dahinter. Ist das eine Entwicklung, auf die es tatsächlich hinauslaufen könnte?
Wenn sich diese Kostenentwicklung so fortschreibt, wie wir das im Moment erleben, könnte das in der Tat der Fall sein. Allein, ich will nochmal die Unterscheidung treffen. Wir reden hier in erster Linie über die Pflegekosten im Heim. Also wenn jemand wirklich ins Heim einziehen muss. Auch da hat ja der Bund eigentlich schon versucht, für Entlastungen zu sorgen. Also wer jetzt 12 Monate im Heim ist, da zahlt dann die Krankenkasse mittlerweile 15% oder die Pflegekasse Anteil. Wer länger als ein Jahr im Heim ist, 30%. Wer länger als 2 Jahre im Heim ist, 50% dieser Zusatzkosten eben fürs Personal. Und länger als 4 Jahre sind das dann 75%. Man muss dazu sagen, die Verweildauer in den Pflegeheimen ist im Regelfall nicht so riesenlang. Das sind meistens 2-3 Jahre, bis die Menschen dann, und das gehört ja zur Tragik dazu, dann doch häufig versterben. Deswegen hat man hier so nur eine Kategorie von 4 Jahren aufgezählt. Also viele der Betroffenen versterben innerhalb weniger Jahre in den Pflegeheimen. Auch das gehört zur nüchternen Wahrheit dazu. Aber man ist gesetzlich hingegangen und hat versucht, dann wenigstens einen Teil dieser steigenden Kosten über diese Reformen abzufangen. Aber deren Wirkung, und das sehen wir ja jetzt, ist am Ende begrenzt.
Was ist damit, da auch Unterschiede zu machen, wie viel Vermögen jetzt da Seniorinnen und Senioren so haben? Ich habe da die Caritas-Präsidentin im Ohr, die sagt ja, die Menschen mit viel auf dem Konto, die sollten eben auch mehr dann zur Pflegekasse sozusagen gebeten werden, da mehr einzahlen müssen. Da hätte ich jetzt erstmal gedacht, das passiert schon, aber das ist nicht so. Das ist noch sozusagen über allen Schnitt gleich verteilt oder wie läuft das?
Ja, da gibt es doch eine große Debatte und die wird natürlich auch von den gesetzlichen Krankenkassen immer wieder angezogen, dass im Moment die private Krankenversicherung, da fallen ja Beamte drunter und da fallen eben auch gut oder besser Verdienende drunter, die sind an einem Solidar Ausgleich in der Pflegeversicherung nicht beteiligt. Und da fordern natürlich die gesetzlichen Krankenkassen, das betrifft ja in erster Linie wohlhabende Menschen, dass die eben stärker an einem Solidarausgleich für die Pflegeversicherung beteiligt werden sollten. Also, dass die stärker in die Pflicht genommen werden sollten. Der zweite Punkt ist, der auch immer wieder kommt, ist, dass der Bund eigentlich vollständig die Kosten für die Menschen im Bürgergeld übernehmen sollte, die pflegebedürftig werden und deren Versicherungsanteile vollständig übernehmen sollte. Im Moment machen das auch die Kranken- oder Pflegekassen noch zu einem gewissen Teil. Auch das könnte zu einer Entlastung beitragen. Also da gibt es schon eine ganze Menge von Solidaritätsmomenten, die zumindest von den gesetzlichen Krankenkassen eingefordert werden, aber bislang von der Politik noch nicht umgesetzt wurden.
Dabei könnte das ja, um das vielleicht nochmal so einen Strich drunter zu ziehen, zu einem echten Generationenkonflikt auch werden, oder? Wenn wir sehen, jetzt die sogenannte Boomer-Generation geht in Rente, es kommen irgendwie weniger nach, da kann es jetzt gar nicht richtig vor die Wand fahren, oder?
Ja, das ist auch ein Grund dafür, weshalb der Gesundheitsminister jetzt für die Zeit nach der Sommerpause eine weitere Reform eingesetzt hat. Und er setzt natürlich auch beispielsweise auch viel stärker auf Prävention, damit eben die Menschen gar nicht so schnell zu Pflegefällen werden. Und Pflegefälle sind ja nicht nur Alterspflegefälle, sondern auch Menschen, die beispielsweise, die relativ früh einen Schlaganfall hatten und dadurch gesundheitlich beeinträchtigt werden. Also auch diese Kategorie spielt ja bei den Pflegebedürftigen eine ganz große Rolle. Also Menschen mit frühen gesundheitlichen Schädigungen. Und da möchte der Gesundheitsminister durch eine stärkere Prävention einfach dafür sorgen, dass die Zahl der Pflegebedürftigen nicht so stark steigt. Das demografische Problem bleibt natürlich bestehen. Auch da will er für weitere Entlastungsschritte sorgen. Aber was das dann im Einzelnen sein soll, dazu schweigt er sich noch relativ aus.
Dafür haben wir dann dich, um das weiterhin auch für uns im Blick zu behalten und dann an geeigneter Stelle nochmal einzuordnen. Volker Fintermer, ich danke dir.
Gerne dafür.
Ein Vogelgrippe-Virus, das nicht nur Vögel krank macht, sondern längst auch Säugetiere und vor allem Rinder auf Bauernhöfen in den USA ganz aktuell. Und inzwischen selbst Menschen. Da fragt man sich als Nicht-Virologin doch erstmal, was das wohl für Mensch und Tier heißt, klar. Aber auch, ob das wohl ein Zufall ist, dass das Virus jetzt ausgerechnet in der Massentierhaltung so viral geht. Zeit, das mal einzuordnen, wie gefährlich die Vogelgrippe wirklich ist. Mit Expertise aus unserer Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion Arndt Reuning. Hallo Arndt, grüß
Hallo,
dich.
Sarah. Hi.
Also, was ist denn passiert, wenn da ein Vogelgrippevirus, das ja eigentlich erstmal Vögel befällt, auf einmal auf Kühe, Katzen und Robben übergeht?
Ja, ich glaube, da muss ich wirklich ein bisschen weiter ausholen. Also dieses hochpathogene H5N1 Vogelgrippevirus, das ist erstmals aufgetaucht so in den 1990er Jahren, gegen Ende der 1990er, hat sich damals vor allem unter Geflügel verbreitet, also auf Geflügelfarmen, Hühner, Enten, Gänse und so weiter, vor allem in Südostasien, zirkulierte dann dort. Es waren auch immer mal wieder Wildvögel natürlich betroffen, die haben das weitergetragen und waren dann ja so in jahreszeitlichen Wellen erkrankt, wie wir das auch von der humanen saisonalen Influenza her kennen. Und seit einigen Jahren, noch gar nicht so allzu lang her, hat sich da dieses Muster etwas verändert.
Also kein Winterschnupfen mehr, sondern...
Sondern das ganze Jahr über sind Vögel betroffen auf der ganzen Welt, mit Ausnahme von Australien, glaube ich. Das war wirklich eine Pandemie, die durch die Vogelwelt durchgerollt ist und noch immer rollt. Besonders betroffen waren natürlich Vögel, die in Kolonien leben, also ganz eng beieinander. Viele Seevögel machen das ja und... Ja, die waren betroffen und immer mal wieder ist dann von denen das Virus übergesprungen auf Säugetiere. Das waren meistens irgendwelche Fleischfresser, die haben tote Vögel einfach gefressen, haben sich infiziert, sind krank geworden, sind teilweise auch gestorben. Und damit war aber diese Infektionskette erstmal zum Erliegen gebracht, also in den Säugetieren. Die haben sich nicht gegenseitig angesteckt, vielleicht mit einer Ausnahme von irgendwelchen Pelztierfarmen. Da ist das noch fraglich.
Mhm.
Genau. Und ja, jetzt... Im März diesen Jahres, da wurde H5N1 bei Rindern nachgewiesen in den USA. Die hatten jetzt wahrscheinlich keine toten Vögel gefressen. Die müssen sich irgendwie anders angesteckt haben, höchstwahrscheinlich irgendwie über den Vogelkot.
Tote Vögel im Gras, das sie gefressen haben?
Ja, oder einfach nur im Wasser, im Trinkwasser war Vogelkot oder auf dem Gras. Es gab eine These noch aus der Hühnerhaltung, da gibt es Abfälle. Wenn die nicht alles Futter fressen, dann wird dieses Futter, das fällt nach unten, wird zusammengekehrt und das wird dann nochmal an die Kühe verfüttert. Da ist aber aller möglicher Dreck natürlich drin, auch Kot. Das heißt, das könnte ein Weg gewesen sein, wie sich die Rinder dann infiziert haben.
Und wenn diese Rinder sich dann infizieren, geht es denen dann anders, schlechter als den Vögeln? Oder was haben die so für Symptome?
Das ist gar nicht am Anfang so sehr aufgefallen. Gemerkt hat man es eigentlich an den Katzen, dass Katzen gestorben sind auf den Farmen. Und die Rinder, weiß man jetzt, die haben eine erhöhte Temperatur, ist ganz klar, das ist das Immunsystem, das da ankämpft. Am deutlichsten merkt man es bei der Milch. Die Milch verändert sich, die wird sehr dick, fast wie Dickmilch, wird aber auch so ein bisschen schleimig, ein bisschen gelblich und vor allem die Milchleistung geht zurück. Und das liegt natürlich daran, dass dieses Virus vor allem im Euter zu finden ist bei den Tieren. Es ist nicht ganz hundertprozentig sicher, aber höchstwahrscheinlich ist das auch der Weg, über den sich das Virus von Kuh zu Kuh weiterverbreitet, über die Melkmaschine nämlich.
Ah, okay.
Also die Menschen helfen hier dem Virus tatsächlich bei der Verbreitung.
Mhm.
Und zumindest, was die Übertragung von Tier zu Tier geht, dann hat sich das Ganze ja vom Süden der USA ausgebreitet bis hoch ins Gebiet der großen Seen und in den pazifischen Nordwesten und so weiter. Und das waren Tiertransporte. Also auch da wieder hatte das Virus menschliche Hilfe.
Ja, und hat dann irgendwann aber auch quasi die nächste Hürde genommen, den nächsten Sprung gemacht und tatsächlich auch inzwischen Menschen infiziert. Das waren jetzt aber keine Menschen, die die Milch aus dem Euter getrunken haben, oder?
Weiß ich nicht. Also höchstwahrscheinlich nicht. Das wäre eine Möglichkeit, dass sie Rohmilch getrunken haben. Kommt auf Farmen vor. War auch bei uns früher so auf dem Bauernhof. Ich habe früher viel Rohmilch getrunken.
Ach was, ja.
Habe es überlebt, zum Glück. Es gibt einen anderen Weg. Eben beim Melken, da entstehen Aerosole. durch die Melkmaschine und möglicherweise haben die Betroffenen, bisher nur eine Handvoll, haben das eingeatmet oder ist es irgendwie in die Augen gekommen oder sonst irgendwie in den Körper.
Oh, da bei diesen Übertragungswegen, da zuckt natürlich alles in uns Corona-geschädigten Menschen irgendwie zusammen. Was hat das mit den Infizierten gemacht? Hatten die dann auch erhöhte Temperaturen, ähnliche Symptome oder wie ging es denen?
Also die waren auch ähnlich unauffällig wie die Rinder. Mhm. Was man gesehen hat, die hatten so eine Art Bindehautentzündung. Das Auge war stark gerötet. Liegt daran, dass natürlich auch sehr viele Rezeptoren im Auge sitzen für diese Art von Viren, also die Kontaktstellen, wo die Viren an die Zellen andocken. Bei Menschen, muss man dazu sagen. Und es gab einen Betroffenen von dieser Handvoll von Menschen, der zeigte tatsächlich Symptome einer Atemwegsinfektion, also Husten. Also wirklich ein bisschen was, was wir normalerweise so als Grippe uns vorstellen würden.
Und wie hat das Virus das geschafft, diesen Sprung? Eben nicht nur Tiere infizieren sich untereinander, sondern da irgendwie an die Rezeptoren auch bei Menschen anzudocken.
Ja, also sporadisch passiert das halt immer mal. Also auch andere Untertypen von diesem H5N1 haben schon Menschen infiziert in Südostasien. Das ist allerdings, wie gesagt, eine andere Variante, die da jetzt in den USA herrscht. Die ist für Menschen nicht so gefährlich. Die in Südostasien, die ursprüngliche, die führt in der Hälfte aller Infektionsfälle zum Tod. Ist allerdings jetzt eher eine grobe Schätzung. Also die Zahlen bewegen sich da im Bereich von 20-80% und genau weiß man es nicht, weil man müsste ja genau wissen, wie viele infiziert waren. Und das ist oft natürlich schwer nachzuweisen. Was man sieht, sind eben die Fälle, die schwer verlaufen und die eventuell sterben.
Das ist ja auch sowas, was wir vielleicht oder was viele in Deutschland und viele auf der ganzen Welt ja gelernt haben rund um Corona, dass es eben auch von so einem Virus immer viele Varianten geben kann. Ist das also vorstellbar, dass sich das Virus noch weiter so mutiert, dass irgendwann dann auch die Übertragung von Menschen zu Mensch und vielleicht auch gefährlichere Varianten in Umlauf gehen, beziehungsweise wahrscheinlich oder dass das geht, das höre ich ja bei dir raus. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass das auch passiert?
Ja, muss man wissen, das Influenza-Virus ist ein RNA-Virus. Das heißt, das Erbgut ist nicht in DNA, in relativ stabiler DNA abgelegt, sondern in RNA, ähnlich wie auch wie beim Coronavirus. Und beim Kopieren dieses Erbguts, also wenn sich das Virus im Körper vermehrt, dann entstehen da Fehler. Und RNA-Viren sind besonders anfällig für solche Fehler. Und diese Fehler sind natürlich einfach nur Mutationen. Das ist das eine. Also das würde passieren jetzt in diesen Rinderbeständen von Tier zu Tier zu Tier zu Tier. Das sind ja ganz viele Tiere, ganz viele Replikationsschritte für das Virus. Das heißt, da ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass da Fehler reinkommen. Und dann ist das ein evolutionärer Prozess. Wenn das einen Vorteil bietet, dann setzt sich das durch.
Das ist aber noch nicht passiert. Also von Mensch zu Mensch, da gibt es jetzt weltweit noch keinen dokumentierten Fall.
Da gibt es noch keinen dokumentierten Fall, auch von Rind zu Rind, nur übers Euter, also nicht über die Atemluft zum Beispiel. Und eine zweite Eigenschaft dieses Virus ist, dass es ein segmentiertes Genom besitzt. Das heißt, das Erbgut verteilt sich auf insgesamt 8 Moleküle. Wenn wir jetzt ein Tier haben, nehmen wir mal von mir aus ein Rind, das mit diesem Vogelgrippevirus infiziert ist, steckt sich jetzt auf einer Farm zusätzlich noch an durch einen Menschen mit humaner Influenza. Dann haben wir ein Tier mit zwei verschiedenen Virenarten, zwei verschiedene Influenza-A-Viren. Und was da jetzt im Körper zusammengebaut wird aus diesem Erbgut, das kann man nicht wissen. Das kann eine Mischung sein aus diesen beiden Viren. Und das ist natürlich was, was selten passiert, dass sich ein Tier mit zwei verschiedenen Virenarten infiziert. Aber was dann passiert, kann man einfach nicht abschätzen.
Wie verhindert man denn, dass das passiert und dass das eben auch zu Schlimmerem führt? Also quasi, was können wir jetzt tun, um die nächste Pandemie da zu verhindern, bevor sie ausbricht?
Also man müsste jetzt natürlich testen und die Tiere isolieren. Und in den USA passiert das wohl ein bisschen. Es könnte besser laufen. Zuständig ist ja hier jetzt nicht die Seuchenschutzbehörde CDC, sondern das Landwirtschaftsministerium, USDA. Und die sind wohl auch auf die Kooperation der Landwirte angewiesen. Und das läuft nicht ganz optimal, würde ich sagen, hier aus meiner Perspektive.
Aus Unwissen oder auch aus finanziellem Interesse? Oder?
Aus finanziellem Interesse natürlich.
Mhm. Okay, also jetzt haben wir da diese isolierten Fälle erstmal in den USA. Was machen wir denn in Deutschland, dass das hier nicht auch passiert? Also ein Virus überträgt sich, kann auch mal so eine nationale Grenze überwinden. Haben wir auch schon alles erlebt. Aber ist ja noch nicht passiert. Ne? Also in Deutschland haben wir noch keine Kühe mit diesem H5N1, oder?
In Deutschland sind da keine Fälle bekannt.
Mhm. Und das soll auch so bleiben.
Das soll so bleiben und die Gefahr ist ja auch nicht so groß. Also wenn nicht jetzt Kühe aus den USA importiert würden, ich glaube, es ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass noch einmal das Virus aus der Vogelwelt auf Kühe hier in Deutschland überspringt.
Okay, alles klar. Trotzdem gucken wir mal so nach links und rechts und auch ins europäische Ausland. Dann sehen wir, dass in Finnland sogar schon Menschen geimpft werden. Also erstmal überhaupt die Neuigkeit für mich jetzt. Also es gibt schon eine Impfung, ne? Und warum macht das dann Finnland und wir hier in Deutschland nicht?
Es gibt einen Impfstoff mit H5N8 ist das. Und Finnland, ich habe mich auch gefragt, warum die das machen. Sie sind vielleicht besonders vorsichtig. Andererseits haben sie auch Erfahrung mit ihrer Nerzfarm. Dort kam es zu dieser Übertragung von Vögeln auf Nerze und möglicherweise eine Ansteckung innerhalb der Säugetierpopulation. Und vielleicht ist man aus dieser Erfahrung jetzt einfach besonders vorsichtig.
Und ist es denn sinnvoll und passiert das, dass wir hier in Deutschland auch schon einen Impfstoff vorhalten für den, wie du jetzt einschätzt, unwahrscheinlichen Fall, dass das doch zu uns rüberschwappt?
Also in Finnland werden ja auch nur die Menschen geimpft oder können geimpft werden, wenn sie das wollen, die in der Veterinärmedizin arbeiten oder eben auf den entsprechenden Farmen. Und das sind ja, denke ich mal, nicht so sehr viele und da würde auch genug Impfstoff für Deutschland sicherlich noch übrig sein. Im Zweifelsfall, das sind ja alles etablierte Verfahren. Man könnte ja erstmal mit einem ganz normalen saisonalen Impfstoff arbeiten, der einen gewissen Schutz bietet. Viele Länder haben Möglichkeiten zur Impfstoffproduktion gegen Influenza. Und das heißt, es ist auch diesmal kein Mengenproblem. Gerade in Südostasien gibt es viele Länder, die da Kompetenzen haben und auch die entsprechenden Einrichtungen.
Und was mit den USA, die ja nun mal jetzt schon akut betroffen sind? Wird da geimpft oder was getan, um eben zu verhindern, dass es sich ausbreitet?
Wie gesagt, in den USA findet das Ganze noch so ein bisschen hemdsärmlich statt im Moment.
Aber für die Impfung wäre dann ja wahrscheinlich wieder eine andere Behörde zuständig, ne?
Gesundheitsamt. Wenn das unter Menschen landet, dann wären dann wieder die CDC zuständig.
Ja, okay, müssen wir vielleicht noch ein bisschen weiter beobachten.
Aber wie gesagt, das ist im Moment noch sehr, sehr unwahrscheinlich. Das Virus müsste noch einige Barrieren überwinden. Es müsste sich von dem Rezeptor her anpassen auf Säugetiere. Es müsste sich von seiner Kopiermaschine fürs Erbgut anpassen. Wir Menschen besitzen auch natürliche angeborene Abwehrkräfte. Ein antivirales Protein, das besonders sich gegen Vogelgrippeviren offenbar eignet. Das heißt, wir reden jetzt nicht darüber, dass das morgen oder übermorgen stattfindet. Aber die Gefahr besteht, dass sich mit der Zeit eine neue Variante entwickelt, die von Säugetier auf Säugetier, von Mensch auf Mensch über die Luft übertragbar ist.
Danke, dass du das auch nochmal zusammenfasst. Das klingt ja wirklich nicht so, als müssten jetzt schon alle schreiend im Kreis laufen vor Panik. Das ist gut, da nochmal eine Expertise zu haben. Wir haben allerdings auch vielleicht noch im Hinterkopf einen Expertenbericht, der kürzlich kritisiert hat, dass die Welt eben nicht für künftige Pandemien gerüstet sei. Also haben wir da nicht genug Lernen aus der Corona-Pandemie gezogen?
Ja, man muss bedenken, dass die Corona-Pandemie ja auch eine Zeit der Desinformation war. Zum Beispiel, wenn ich jetzt denke an den Ursprung der Corona-Pandemie, da ging es ja um die Lab-Leak-These, also dass das Virus in einem Labor erzeugt wurde durch einen sogenannten Gain-of-Function-Versuch. Also das bedeutet, dass man da Krankheitserreger verändert in ihren Eigenschaften. Im engeren Sinne meint man, dass man sie gefährlicher macht. Und in den USA hat gerade eine große Diskussion darüber stattgefunden. Es wurden Vorschriften verschärft für Gain-of-Function-Versuche. Und die Angst besteht halt einfach dort, dass ein potenzieller Pandemiekeim aus dem Labor, aus einem Hochsicherheitslabor entkommen könnte. Das ist ja auch natürlich wichtig, dass man da mit den höchsten Sicherheitsansprüchen arbeitet. Aber auf der anderen Seite sehen wir jetzt auf diesen Farmen, dass da H5N1 fröhlich vor sich hin mutiert. Das heißt, das ist ein riesengroßer Gain-of-Function-Versuch und der findet nicht im Hochsicherheitslabor statt. Und der Ausgang ist vollkommen ungewiss.
Arndt, ja, ich danke dir ein weiteres Mal für die Einschätzung und muss natürlich einfach das Stichwort Gain of Function aufgreifen. Da klingeln alle Glocken. Viele werden diesen Podcast vielleicht auch schon über unsere Deutschlandfunk-App hören. Und da finden sie nämlich auch deinen Podcast. Der ist schon 2023 rausgekommen und der heißt Gain of Function. Die nächste Pandemie als Gedankenexperiment. Da geht es unter anderem auch um die Pelztierfarm, über die wir gerade geredet haben. Und genau solche Szenarien. Ist ein absoluter Hörtipp. Arndt, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Das war der Tag am 10. Juli 2024. Und weil ich ja auch weiß, was sich gehört, Bedanke ich mich jetzt hier an der Stelle noch. Sarah Zerback der Name, im Hintergrund nicht zu hören, aber aktiv dabei in der Redaktion. Heute Justina Bronska. Wir beide sagen danke, tschüss, bis zum nächsten Mal und lassen noch kurz unsere E-Mail-Adresse da, dertag@deutschlandfunk.de, für Feedback, Lob, aber natürlich auch Kritik und Anmerkungen aller Art. Ja, freuen wir uns, da was zu lesen.